Heute ist ein grossartiger Tag. Erstens, weil das unsere 10. Episode ist. Und zweitens, weil heute die zweite Folge von Bachelorette im Fernsehen läuft. Hättest du gedacht, dass wir 10 Episoden machen?
Ich hätte es nicht erwartet, denken wir es so. Aber ich meine, ja.
Okay, ja,
wieso, hättest du nicht gedacht, dass wir so weit kommen werden?
Ich habe es mir eigentlich nicht vorgestellt.
Eben, du denkst, glaube ich, gar nicht im Moment, wo du das machst, dran, sondern du machst es einfach. Mhm. Das ist eigentlich noch cool.
Yes. Zuerst noch ein Danke an alle, die uns bewertet haben auf Apple Podcasts.
Ja.
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt,
macht
es bitte noch.
Wir gehen stetig, also nein, nicht stetig, aber wir sind immer noch in den Charts Science in der Schweiz. Wir sind jetzt ein bisschen hin und her schaukeln, aber...
Yes, es ist nur noch eine Frage von der Zeit, bis uns...
Die Leiter drauf, oder?
Mhm. Aber es ist nur noch eine Frage von der Zeit, bis uns SRF oder so schreibt, dass wir bei ihnen einen Podcast aufnehmen, im SRF.
Genau.
Ja.
Wir müssen vielleicht irgendwann noch unser eigenes Studio aufmachen, das wäre es noch. Und dann können wir noch mehr... Ja, wir haben noch viele Pläne in der Zukunft.
Podcast-Imperium.
Genau. Wenn wir dann auf SRF in den Charts überholen, Echo der Zeit. Ist das überhaupt Science?
Geht das nicht? Nein, das ist eine Geschichte, glaube ich.
Geht nur um die Geschichte.
Yes. Okay. Lina, an dich. Also jemand hat eine Frage gestellt an dich.
Aha, und an mich?
Yes.
Okay.
Warte, ich tue das schnell.
Ich tue nicht so, als wäre ich überrascht, vielleicht die Frage überhaupt noch nicht gelesen habe.
Okay. Also vom BoostTS. Lina, bist du etwa ein Tesla-Fanboy?
Might be. Nein, ich würde mal behaupten, es ist eine berechtigte Frage. Aber gleichzeitig, ich habe das Gefühl, der Begriff Fanboy ist vielleicht fast ein bisschen negativ hat ein bisschen negative Konnotation.
So ein bisschen übermässig.
Ja, ich meine, ich gebe zu, dass ich Teslas abgefahrene Autos finde und dass ich sehr gerne mal selber will einen Tesla fahren, einfach nur schon, weil ich es lustig finde. Also der Gedanke, dass du in einer normalen, ja, in einer Limousine eigentlich kannst aufs Gaspedal drücken und dann, je nachdem was für ein Modell du halt besitzt, dass du dann mit einer Beschleunigung wie das die von der Blue Fire auf der Autostrasse unterwegs bist. Und ich finde, das Technische, was die halt bietet, so, das mit dem Ganzen, das ist ja das, was auch einer der grösseren Selling Points war, damals, wo sie ja das rausgekommen sind. So 2012 ist, glaube ich, das Model S erst mal auf den Markt gekommen. Dann hast du gedacht, wow, schau mal, die haben ein riesiges Display da drin und irgendwie ganz viele Knöpfe und so. Ich habe das irgendwie noch cool gefunden, was die alles für Tech dort eingebaut haben.
Mhm.
Und ja. Aber gleichzeitig, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Teslas perfekte Autos finde, weil sie haben viel Flaws. Und sie, es gibt zum Beispiel auch Autos, wo vielleicht, ich meine, also für die Preisklasse, wo sie ihre Autos anbieten, sind sie definitiv weit weg von fehlerfrei. Und auch die ganz, also die Leute, die dahinter stehen, vor allem der CEO Elon Musk, ich würde jetzt nicht behaupten, dass der,
makellos.
Genau. Ja, also ich weiß nicht, ich würde definitiv sagen, ja, ich finde Teslas cool und ich würde sehr gerne mal einen Tesla fahren. Und gewisse würde vielleicht sagen, ja, das könnte man als Fanboy bezeichnen. Ich persönlich würde mich einfach ein bisschen von dem Begriff distanzieren, weil ich es finde, es tönt fast ein bisschen zu negativ. Aber,
also würdest du sagen, du bist ein Fan, aber kein Fanboy?
Ja, das tönt doch nach einem Kompromiss.
Kompromiss. Gut, ja. Das ist auch schon mit der Frage. Wenn ihr noch ein paar habt, schickt sie uns doch.
Per Briefpost
oder was auch immer.
Oder auf Instagram oder per Brieftube, genau.
Ja. Und du hast heute das Thema vorbereitet, oder?
Ja, etwas Kleines habe ich vorbereitet. Und zwar,
okay.
Weil wir uns schon langsam Richtung Sommer bewegen. Temperaturen steigen, es wird weniger Schnee geben, dafür werden andere Wolken da vielleicht ein bisschen dominieren, eher mal. Und ich weiß nicht, was gibt es so für Phänomene, die dir gerade in Sinn kommen, die im Sommer oft mal vorkommen?
Regenbögen.
Das ist, ja, das ist nicht falsch, aber das ist nicht das, was ich auswählen habe.
Okay, Regen.
Ja, und?
Wind.
Und?
Blitz.
Ja, also Blitz ist eigentlich schon ziemlich genau auf den Punkt gebracht, das, was ich heute ein bisschen reden. Also Gewitterzellen, also eigentlich vor allem das Thema Blitz. Gewitterzellen, das ist halt das, was so ein bisschen grundlegend ist. Und dann Blitzarten und etwas anderes, wo ich dann nachher noch drauf kommen wird, wenn ich...
Okay.
Ja, also bleibt dran, wenn ihr gespannt seid.
Ja, findest du das in dem Fall noch interessant, so Gewitter und Blitz?
Ich finde es noch irgendwie lustig, weil früher habe ich immer hohe Angst gehabt vor Gewitter. Und also okay. ich weiß nicht, wahrscheinlich, ja, von wo das jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Also wir hatten mal einen Blitzeinschlag bei uns, nicht bei uns im Haus gehabt, aber bei einem Baum gerade vor unserem Haus. Und das ist ziemlich laut und ziemlich scary gewesen, vor allem, weil ich glaube, irgendwie 4 oder so gewesen bin. Das ist wahrscheinlich einer von den Events gewesen, wo mir ein bisschen meine Angst ein bisschen vergrößert hat.
Mhm.
Aber jetzt finde ich Gewitter etwas mega faszinierendes. Und ich habe es auch schon gemacht, dass ich einfach auf den Balkon gesessen bin und ein bisschen in den Himmel geschaut habe, wo es da ein bisschen geblitzelt hat. Und ich habe auch schon Videos gemacht und Fotos gemacht und ich finde das irgendwie noch etwas Cooles.
Mhm. Ja, es ist schon noch faszinierend, weil es ist halt so wie etwas, wo du keine Kontrolle darüber hast oder wie niemand etwas dagegen machen kann.
Genau. Es ist so wirklich so eine Naturkraft, wo du dann irgendwie merkst, wenn du unter so einer riesigen Gewitterwolke sitzt, dass du einfach irgendwie von überall kommt halt das Donnergrollen. Es ist so wie etwas, eben so ein, es ist so mächtig. Und ich finde es irgendwie etwas faszinierend, vor allem wenn man verschiedene Blitzarten und so, wenn man sich ein bisschen dort reinliest, wie ich gemacht habe. Ich finde das noch etwas Cooles. Und ich finde es irgendwie auch gemütlich, wenn dann einfach, vor allem, also ich meine, eben, wir haben das Glück, dass wir ein schönes Dach über dem Kopf haben. Und wenn wir dann halt irgendwie heiß sitzen, dann einfach gehört, dass es draussen ein bisschen rumpelt. Ich finde das irgendwie auch noch etwas Cooles.
Nicht. Es ist eine sehr interessante Stimmung.
Genau.
So immer nicht.
Aber wenn wir schon da bei sind, PSA, wenn es gewittert, sucht möglichst schnell, also das wollte ich jetzt nicht eindrücklich machen, dass es sicher ist, in einem Gewitter sich irgendwie draussen in einem Feld oder in einem Wald aufzuhalten. Das hat man nämlich eben vermieden, weil obwohl ich zum Beispiel Gewitter auch faszinierend finde, man sollte nicht unterschätzen, dass Gewitter gefährlich sein
können. Yes.
Und das wird
gefährlichste ist wahrscheinlich, wenn du in einem See oder so bist.
Ja, definitiv, wenn du irgendwie am Schwimmen bist oder so, das ist nicht optimal. Oder halt auch, wenn du in einem offenen Feld bist oder irgendetwas. Oder in einem Wald ist auch nicht gescheit, vor allem wenn unter Bäumen stehen, ist keine gute Idee, weil eben Bäume oft auch blitzförmlich eigentlich fast anziehend.
Ja,
also eine gute Lösung. Wie?
Eine gute Lösung ist eigentlich immer ins Auto reinzugehen und das schützt genau. Auch gut,
oder? Das gibt ja einen sogenannten faradayischen Käfig, weil man ja dann eben eigentlich eingepackt ist und der Blitz so ums Auto rundherum abgeleitet werden kann. Oder in einem Flugzeug eigentlich meistens auch. Es kann nicht, es schließt nicht unbedingt aus, dass es Schäden gibt am Auto oder am Flugzeug zum Beispiel. Also vor allem eben, wenn es um irgendwie elektrische Systeme geht oder so. Aber man ist grundsätzlich eigentlich vom Blitz selber sicher. Das heisst ja. Aber eben, man sollte nicht unbedingt, wenn es gewittert, in der Freigegend umeinander laufen ohne irgendeinen Schutz oder so. Das ist nicht optimal. Cool. Ja. Aber das ist eigentlich nicht genau auf das, wo ich auch rausgehe, sondern einfach so ein bisschen grundsätzlich. Also ich meine, ich weiß nicht, weißt du zufälligerweise, was die berüchtigste Gewitterwolke ist? Es gibt einen Namen für die Wolke. Ich weiß nicht, das haben wir sicher in der Schule
angeschaut. Das haben wir sicher mal in der Schule angeschaut, ja. Das ist wohl die, wo so recht hoch ist.
Mhm.
Aber ich kann dir jetzt den Namen nicht sagen.
Wenn du auf Migros gehst, dann kannst du ja einkaufen.
Ah, Cumulus.
Genau, Cumulus. Und Cumulonimbus, das sind dann eben die Gewitterwolken. Also die, wo wirklich Kilometer gross, also hoch eigentlich werden können. Oder so Quellwolken eigentlich, wo dann eben, es sieht noch lustig aus, gerade oben sehen die, weil sie dann so wie auf und ab flachen, sehen sie so aus wie ein Amboss. Und dem oberen Teil der Wolke selber nämlich auch Amboss, da werde ich dann nachher nochmal ganz kurz drauf zukommen.
Okay.
Ja, also das sind so Riesenteile und die sind natürlich, das ist, vor allem wenn es warm ist, also eben dann, wenn die Sommerzeit wieder kommt, bei höherer Sonneneinstrahlung, wenn du Hitzetage hast und dann halt schnell viel Wasser verdunstet, können sich diese Wolken vor allem bilden. Und darum gibt es eben auch oft das sogenannte Wärmegewitter, wenn du lange heiße Tage hast. Und dann ist dann irgendwann mal wieder ein bisschen blitzeln. Es gibt aber auch so Frontengewitter, das ist vor allem, wenn dann auch irgendwie, es kann sein, dass irgendwie Kaltfronten oder so auf warme Luft treffen. Und eben vor allem, es geht eigentlich vor allem darum, wenn so kalte und warme Luft sich durchmischen und aufeinander treffen. Und dann entstehen natürlich Wind und Spannungen, elektrische Felder. Das kann dann eben dazu führen, dass es auch irgendwann mal ein bisschen anfängt, Licht und elektrische Entladungen und ganz viel Krach, dass es das dann gibt. Es gibt nämlich auch im Winter gibt's auch Gewitter, die sind eher selten, aber zum Beispiel über dem Meer, wenn dann halt irgendwie, vor allem im Sommer, das Meer recht aufgewärmt wird, das braucht dann länger, bis es wieder ein bisschen an die Wintertemperatur abgekühlt wird. Und wenn dann halt von so einem Kaltfront, wo wirklich Temperaturen von irgendwie in der Höhe bis zu minus 40 Grad bringt, und sich das dann halt so ohne die warme Luft über dem Meer reinmischt, sozusagen, dann kann das oft sein, dass dort dann auch so Kältegewitter entstehen. Ist aber doch so, dass eben oft im Sommer eigentlich die meisten Gewittertage sind. Ja, und eben in diesen riesigen Cumulonimbus-Wolken, das sind jetzt natürlich Turbulenzen, weil dort eben die Luft sich so durchmischt. Es gibt Auf- und Abwind, vor allem am Anfang und am Schluss von der Wolke. Darum ist es auch sehr gefährlich, dort dann irgendwie sich in diesen Wolken, vor allem mit einem Flugzeug oder so, aufzuhalten. Das sollte man am besten vermeiden, weil die Auf- und Abwind auch sehr unberechenbar sind und dein Luftgefährt könnte ziemlich abrupt irgendwie in eine andere Richtung, also ja, nicht schleudern, aber ich meine, es kann dich zum Beispiel recht am Boden drücken und das ist, ja, will man vermeiden und natürlich halt eben auch die elektrischen Entladungen.
Ja.
Und was eigentlich, ja?
Die Auf- und Abwind, das ist doch auch der Grund dafür, dass eigentlich Hagel gebildet wird.
Genau, auf das komme ich nachher nochmal zu sprechen. Also wie, nein, eigentlich kann ich es auch jetzt gerade ansprechen, wenn du schon darauf eben, Regen, also ich meine eben, Regen kann ja entstehen, sicher mal, aber eben auch, wie du gesagt hast, Hagel, wenn die Regentröpfe so ein bisschen aufgeschleudert oder umgewirbelt werden, dann werden sie halt oft in den Wolken, die Wolken sind ja wirklich Kilometer groß, werden die dort aufgedreht, dann kann Graupel, aber eben auch Hagel entstehen, das heisst, wenn sie halt einfach in gewisser Höhe gefrieren, die Regentropfen. Das ist dann unter anderem auch, das sind dann die für die Spannungsfelder eigentlich sorgen, wenn so das Graupel, Hagel und auch der Regen und sonst die verschiedenen Wärme- oder Kälte, also die Wärmeunterschied, die dann so wie voneinander reiben und Spannung erzeugen. Und beim Hagel ist es eben so, dass dann halt die Körnchen, dann entstehen halt so gefrorene Körnchen, wenn das so in die Höhe transportiert wird, und dann kann es entweder sein, dass sie runterfallen und dann als Hagel auf der Erde niedergehen, oder dass sie halt durch die Auf- und Abwind eben nochmal ein bisschen rundherum geschleudert werden. Und außerdem haben sie dann meistens, wenn sie landen, dann außerdem wie so eine ganz feine Wasserschicht eigentlich noch, darum sind sie oft so ein bisschen feucht und halt fast manchmal auch ein bisschen klebrig, wenn sie anlängst. Ja. Und wenn sie dann halt nochmal aufgewindet werden, dann sammelt sich noch ein bisschen mehr Wasser an denen an, halt eben, es kondensiert noch ein bisschen mehr Wasser rein und dann gehört es halt nochmal, wenn sie in die Luft geschleudert wird. Und dann werden die immer grösser, können wirklich bis zu Ping-Pong-Ball gross werden, also vor allem wenn irgendwie in den USA, in der Tornado Alley, wo ja wirklich sehr viele Tornados und so auch stattfinden können, dort ist es nicht ungewöhnlich, dass sie so grossen Gewitterstürmen auch wirklich recht grosse Hagelkörner entstehen. Und da siehst du, wenn du die aufbrichst, das ist noch lustig, siehst du wirklich so die Schichten, wie sich das aufgebaut hat eigentlich, weil das halt einfach mehrmals durch die Wolken geschleudert worden ist.
Das ist immer noch spannend.
Ja, es ist wirklich mega cool. Also cool, ja, es ist gefährlich, aber faszinierend. Ich glaube, das grösste gemessene Hagelkorn ist etwa so gross wie ein okay, ich habe jetzt nur die amerikanische Referenz, ein Gallon of Milk. Das sind ja so riesige, ich glaube, das sind etwa 3 oder 4 Liter. Die haben ja anstatt Liter, die ja mit Gallons. Und die haben so riesige Milchkanister. Also eigentlich vielleicht so einen, eigentlich fast wie so ein kleiner Wasserkübel gross. Und so gross ist, das ist der grösste gemessene Hagelkorn, der einmal gefunden worden ist. Ich meine, Auch schon Ping-Pong oder eben Golfballgröße hängen können, willst du nicht unbedingt in deiner Nähe haben, von dem her.
Ja, nein, das bricht Scheiben ziemlich einfach wahrscheinlich.
Und auch allenfalls Extremitäten. Knöchel. Oder Knöchel, ja. Das, also ja, es ist
Ouchi.
Nicht sehr, ja. Was auch passieren kann, ist, dass das so ein bisschen, also anstatt dass sich ein Hagelkorn einfach immer vergrößert, ist es so ein paar, wie halt sich ein paar Körner so ein bisschen zusammenwachsen und dann ist nachher wie so ein Haufen, wo dann nachher ein grosses Korn machen. Das sieht wirklich zum Teil noch interessant aus, was du alles findest.
Okay.
Ja. Ja,
macht noch Sinn eigentlich.
Es ist eben faszinierend und trotzdem auch gefährlich, vor allem eben in so ich habe auch schon so Videos gesehen von so Storm Chasers, das sind eben diejenigen, die so Tornados gehen filmen, vor allem. Und dann halt mit ihren Autos, die zueinander rasen. Und manchmal kommen sie dann halt so in den Hagelsturm rein. Dann haben sie nachher ganz viel Bügel auf ihrem Auto und manchmal halt auch kaputte Windschutzscheiben. Das ist halt ein bisschen ungünstig.
Ja, das ist indeed ein bisschen ungünstig.
Und eben, das habe ich vorher schon kurz angesprochen, dass eben der Hagel und auch der Graupel und so, wo dann vor allem in den Wolken die Spannungsfelder erzeugen. Es gibt dann oft so Felder, die dann eher so ein bisschen negativ und, oder Felder, die dann eher so ein bisschen positiv geladen sind. Und das ist dann halt eben das, wo sich dann irgendwann die verschiedenen Ladungen, wenn sie sich halt auch irgendwann wieder ausgleichen. Und das ist dann so, wo dann eigentlich auch Blitz entstehen. Die meisten Blitz sind eigentlich in den Wolken rein. Also das sind von Wolke zu Wolke oder auch in einer Wolke. Also Intra-Wolken eigentlich.
Ja.
Es ist noch lustig, weil das sind die, die eigentlich am öftesten vorkommen. Gleichzeitig versteht man die aber auch weniger gut als die, wo, also so Wolken zu Bodenblitz, die weniger oft vorkommen, aber wir halt einfach besser verstehen, weil es wahrscheinlich halt auch dann in der Natur vom Menschen ist eigentlich, weil das halt die sind, die am meisten Schaden anrichten und man das vielleicht halt auch irgendwie ein bisschen mehr beobachtet hat. Und also man kann es natürlich auch besser beobachten, weil man halt nicht irgendwie in der Luft ist und gerade in so eine Wolke reinfliegt.
Ja, genau. Also ich denke, dass es wahrscheinlich schwierig ist, das zu messen, halt in einer Wolke. Und sobald du eigentlich irgendein Messobjekt in dieser Wolke hast, hast du wie das Ganze verfälscht, oder?
Genau.
Zum Beispiel einen Ballon oder so.
Genau. Es gibt sogar so, ich weiß, das ist zwar nicht etwas, wo ich genau weiß, wie es funktioniert, aber ich habe mal so gesehen, es gibt wirklich eine Art, wie man irgendwie kann Blitz wie aus einer Wolke rauszeugeln. Die schiessen Dinge so einen Speer in die Luft. Und das kann dann sein, dass das einen Blitz im Boden auslöst. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe nur noch ein Video gesehen, wie das funktioniert. Und das ist
okay, also so wie so ein Lawinenpistole, einfach ein Blitz.
Wahrscheinlich, so Lawine, ja.
Sprengig. Ja.
Und das ist bei den die Wolken zu Bodenblitz, eben, die versteht man eigentlich am besten, eben, weil dort ist es halt eben so, dass dann der Boden meistens dass es im Boden halt auch so Spannungsfelder gibt und dann die halt oder eben halt Objekte gibt, die halt speziell geladen sind und die ziehen das halt wie ein bisschen an, die Ladungsunterschiede, die dann halt von den Wolken sich auf den Boden zum Teil bewegen können. Es ist oft so, dass ein sogenannter Leader, also so ein Leiter eigentlich entsteht, wo dann halt einfach irgendwie von einer es ist oft ein negatives Feld in der Wolke, wo dann eben so anfängt, sich gegen den Boden zu schlängen, weil der Boden halt meistens sehr positiv geladen ist. Und dann suchen die halt wie einen Pfad, dort einen Kanal eigentlich sozusagen auf den Boden zu finden, wo dann halt die Elektronen und alle die Energie eigentlich kann entladen werden, dass sich die Spannungen wieder ein bisschen ausgleichen. Und in dem Moment, wo sich die auf den Boden hinzubewegen, es gibt also Zeitlupenaufnahmen, das sieht mega faszinierend aus, wie sich die halt eben so im Himmel entlang ziehen, kann sie das vom Boden von diesen positiven Feldern sich ein bisschen wie ein zweiter Leiter so ein bisschen abspaltet und dann eben die sich dann irgendwo in der Mitte wo findet.
Ja.
Und dann ist meistens, wenn du so eine Zeitlupenaufnahme anschaust, siehst du das mega gut, weil dann jetzt meistens so mehrere so Blitzleiter, die dann halt irgendwie suchen, einen Weg suchen und dann findet sich irgendwo ein Paar und das ist dann dort, wo dann auch der hellste Blitz nachher entsteht und dort wird dann schlussendlich die gesamte Energie eigentlich durch entladen und das kann dann wirklich irgendwie bis zu 20 oder 30'000 Grad Celsius heiß werden. Das ist um einiges heißer als die Oberfläche von der Sonne, so als Vergleich.
Oh.
Also es ist sehr heiß. gibt natürlich auch durch das einen sehr schnelle und heftige Expansion von der Luft eigentlich umliegend um den Blitz und rum.
Ja.
Und dann halt auch durch das wieder eine echt schnelle Abkühlung, weil das eben so das kann dann halt Druck und Schallwellen eigentlich erzeugen. Und das ist dann das, was wir eigentlich als Donner wahrnehmen.
Ah, okay.
Und das ist oft so, Donner ist ja oft nicht nur irgendwie ein Schlag und dann ist fertig, sondern das ist ja oft so ein Rumpeln. Das ist ja, das musst du dir halt vorstellen, die Blitz kann irgendwie Kilometer lang werden. Man hat einen Blitz irgendwie von mehrere Kilometer in die Wolke rauf sich bewegt, da hast du halt mehrere Orte, weil die sind ja halt, also die Blitze sind ja oft also zickzackmäßig halt, hast du halt wie mehrere Orte, wo dann der Ton herkommt und darum nimmst du es wie es als ein Rumpeln wahr.
Ja, stimmt. Aber du hast ja oft auch so ein Brechgeräusch im Donner. Heisst es einfach, dass es mega nahe ist, oder?
Weißt du, was ich meine?
Ja, halt das Brechgeräusch. Was nicht?
Ja, also...
Wenn es dir nichts sagt, ist okay. Vielleicht bin das nochmal nicht.
Nein, also ich meine, ich gehe einfach bewusst, dass du das vielleicht so ein Rumpeln meinst. Und dann manchmal ist es halt lauter und manchmal ein bisschen leisiger, oder wie? Im
ja.
Verlauf vom Geräusch von einem Donner.
Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte als brechen. Aber ich weiß, glaube schon, was du meinst mit Rumpeln.
Ja, also es gibt einfach sehr viel, es gibt halt im Verlauf von einem Donner, der auf dem Blitz gefolgt ist, gibt es ja eben oft, also eben so ein, vielleicht auch einen lauten Knall, dann wieder ein bisschen leisligerer und dann ein Rumpel, mhm. eben es rumpelt dann halt nachher ein bisschen. Ja, ja. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob ich es viel besser erklären kann, auch wie ich gesagt, aber ja.
Ja, wir wissen ja alle, wie die Donner tönen.
Genau, ich denke, die meisten haben schon mal das Gewitter gehört. Und sonst gibt es wirklich, ich kann schon, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Videos ich schon gesucht habe und geschaut habe, und ich es einfach irgendwie faszinierend finde, wie das auch an verschiedenen Orten von der Welt halt zum Teil auch anders tönen. Zum Beispiel jetzt mehr in der Schweiz, da tönt das vielleicht oft ein bisschen anders als irgendwie in Süditalien oder so, weil wir einfach da viel mehr Hügel und Berge auch haben, wo halt der Schall dann gleichzeitig auch wieder reflektieren kann.
Es ist sicher auch interessant, mal auf dem Meer ein Gewitter zu erleben, weil das tut sicher ganz, ganz anders als da.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also es gibt wirklich zum Teil mega coole Aufnahmen auch. Und es gibt auch unterschiedliche Töne, wenn es um positive und negative Blitze geht. Das ist das, was ich jetzt noch ein bisschen darauf zu sprechen.
Okay.
Bei 95% zwischen 90 und 95% von den Blitzen, von einer Wolke auf den Boden treffen, sind negativ. Das heisst, dass der Boden schlussendlich eine negative Ladung eigentlich gewinnt. Also, dass der Boden mehr negative Ladung gewinnt.
Okay.
Das heisst, eben, es hat oft ein negatives Spannungsfeld von der Wolke, wo ein Blitz auskommt. Und dann hat es eben so einen Leiter, der dann so den Boden zielt, dann sucht und dann verbindet sie sich und dann wird recht viel negative Ladung eigentlich am Boden abgeben, schlussendlich. Mhm. Gibt aber gleichzeitig auch positive Blitz, wo oft eine viel größere Distanz zurücklegen, und zwar zu einem oftmals positiveren Ladungsfeld. Die sind eben oft auch in diesen coolen Nimbuswolken weiter oben eigentlich, in grösserer Höhe. Eben beim Amboss eigentlich vor allem, was ich ja vorher mal gesagt habe, weil das so ein bisschen wie ein Amboss aussieht von oben. Das heisst, sie haben einen viel grösseren Weg, den sie zurücklegen müssen, oft halt eben auch mehr Widerstand. Sie sind durchaus aber oft auch heller und um einiges stärker und lauter. Mhm. Oft ins viel heftigere Druckwellen. Das heisst, du merkst, das sind dann oft die Schieber zum Zittern bringen eigentlich.
Vielleicht meine ich die mit Knall, mit Brechgeräusch.
Ja, das kann sein. Und sie können bis zu 10-mal so stark werden, eben bis zu 30'000 Grad Celsius können sie heiß werden.
Okay.
Und weil sie halt aber auch so eine recht grosse Distanz zurücklegen, man kann auch ein bisschen, wenn man ein bisschen Blitz filmen und fotografieren oder einfach mal ein bisschen schauen, einfach mal ein bisschen in den Himmel schauen, kann man zum Teil ein bisschen Unterschied erkennen zwischen den Negativen und den Positiven. Bei den Negativen ist es oft so, dass sie also wenn jetzt irgendwo ein Blitz einschlägt, dass es dann meistens oft wie so ein paar Mal nachher noch so ein bisschen flackert. Am gleichen Ort, dass es als würde er irgendwie viermal nacheinander einschlagen.
Okay.
Und gleichzeitig, ja.
Gibt es einen farblichen Unterschied?
Das wüsste ich jetzt nicht.
Oder sind alle Blitze einfach weiss?
Ich habe das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach etwas ist, wo ich mir so denke, aber ich habe das Gefühl, positive Blitze sind oft sehr grell weiss.
Okay.
Negative Blitze können oft auch so ein bisschen in vielen Tonen. Vielleicht ist das einfach irgendwie so, wenn ich mir jetzt gerade denke, aber ich habe das Gefühl, viele Aufnahmen, die ich gesehen habe, gibt es eben auch, hast du nicht auch schon gesehen, dass Blitze so vielenmässig aussehen können.
So stellst du dir halt auch irgendwie vor, wenn du dir einen Blitz vorstellst.
Ja, genau. Und positive Blitze sind oft weniger so zickzackmäßig, wenn sie im Boden treffen. Unter anderem, weil sie halt einfach an viel größere Distanz zurücklegen. Das meiste von denen siehst du gar nicht, weil das einfach so wie in der Wolke oben versteckt ist. Du siehst halt nur den Teil, der unten aus der Wolke rauskommt und auf den Boden trifft. Und die sind manchmal, sie sind oft ein bisschen glatter eigentlich fast. Sie flackern nicht so fest und sie sind weniger sie äscheln weniger aus. Weißt du, was ich meine?
Also sind so eher so stramm, so Eis.
Genau. Glied, oft, weil du halt die Äschli, die siehst du halt einfach fast nicht, weil sie in der Wolke versteckt sind eigentlich, weil die halt so weit raufgehen. Also wirklich kilometerweit.
Okay, ja, das habe ich nicht gewusst, das ist dass noch, es so weit oben ist.
Das ist im Fall noch wichtig, also ja, kann auch wichtig sein, eben, wenn man denkt, ah, jetzt ist es wieder weggezogen, jetzt ist gut, kann ich wieder rausgehen. Grundsätzlich ist ja, eben, wenn es wenn die Gewitterwolke wegzieht, und dann hört es meistens auf Regen, es wird ein bisschen heller, es wird leiseliger. Aber man darf nicht unterschätzen, dass oft dies, eben, vor allem solche positive Blitzeinschläge auch noch stattfinden, wenn die Gewitterwolke schon von der Wolke ist, weil die einfach mal viel grössere Reichweite eigentlich sozusagen haben, weil sie eben vom oberen Teil der Wolke eigentlich können auch abschlagen. Also das heisst, sie können eigentlich aus dem Blauen eigentlich fast kommen.
Okay.
Wenn jetzt die Wolke davor zieht und du noch so wie ihr hintere Ende siehst, kann sie das von dort, also ich weiss nicht, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn dich, also wenn dich ein bisschen achtest jetzt in dieser Saison, vielleicht wirst du es mal irgendwann gesehen. Wenn es aufhört zu regnen und es ruhiger wird, dann plötzlich hörst du mal wieder irgendwie ein oder zwei, so einen recht lauten Knall.
Mhm.
Das sind eben oft derige sowieso so, also Überbleibsel. Ich weiß nicht, ob ich das richtig so sage, aber es ist so wie eben, ja, meint man, es sei fertig, aber es hat immer noch recht viel Energie, die halt sehr weit kann kommen kann von dieser Wolke. Okay. Also es ist, das ist einfach, dass man weiss, dass die Gefahr nicht ganz vorbei ist, wenn man halt eben irgendwie sieht, dass es eine Wolke am Vorbeiziehen ist.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich nicht nur nach dem Gewitter, sondern es kann sein, dass so vor dem Gewitter das einer von den ersten Blitzen ist, wo man gemerkt.
Es kann so schon ist. Auch sein, ja. Ich habe jetzt, ja... Ich habe, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe es mir einfach so in Erinnerung, wie ich es selber erlebt habe, ich oft das Gefühl, es ist, wahrscheinlich nimmst du es einfach eher wahr. Mhm. Wenn das Gewitter halt schon davor ist, dass es dann halt
nochmal... Du erwartest es halt irgendwie.
Genau. Ja, und es kann halt oft sein, dass sich Gewitter eigentlich wie erst anfangen zu bilden, über deinem Kopf eigentlich schon fast. Weißt du, dass du dann halt, dass ja. Dann sich die Wolken erst zusammen so, zusammengerollt halt eigentlich irgendwie. Ja. Und dann... Fährt es sich an, so ein bisschen umzuschädern.
Mhm.
Ja. Ja. Es gibt im Fall auch Blitze, die nicht von der Wolke zum Boden gehen, sondern umgekehrt.
Vom Boden zu der Wolke?
Ja. Es ist selten, aber es kann vorkommen. Es ist oft so, sie wird wie oft durch einen Blitz, der in der Nähe ist, eigentlich ausgelöst. Und zwar oft positive Blitz. Das heisst, es gibt einen Blitz, der positive Ladung eigentlich in den Boden bringt, sozusagen. Und das macht, sorgt ja dann halt gleichzeitig dafür, dass es in den Wolken dann oft negativere Ladung gibt. Und das kann dann halt auch zu grossen, sehr abrupten Wechsel in diesen Spannungsfeldern sorgen. Und wenn du dir halt vorstellst, wie gross die Wolken sind, und wenn es dann ein riesiges Feld irgendwie sich durch so einen recht grossen positiven Blitz halt verändert, kann es also sein, dass dann irgendwie andere hohe, eher positiv geladene Objekte, zum Beispiel auf dem Boden, irgendeine Antennen oder so etwas, kann dann oft halt ihre Ladung dann auch als negativer Blitz eigentlich in die Wolke wieder abgeben. Das heisst, sie gewinnen dann wieder eine negative Ladung und das ist dann wie weg. Du hast einen Blitzeinschlag, einen positiven, und in der Nähe kann es dann sein, dass dann sich so mehrere negative Blitze eigentlich wieder vom Boden in die Wolke bewegen.
Okay, also kann man sich das irgendwie so vorstellen, dass der Blitz so wie in die Erde geht, mit der Erde so ein bisschen nicht, halt so ein bisschen reißt, oder? Mhm. Und nachher am anderen Ort wieder in die Wolke hochgeht. Also ist das so direkt?
Also so wie ich es verstanden habe, ist es glaube ich vor allem geht es darum, dass die Ladungsfelder in der Wolke damit zu tun haben, nicht das, was in der Erde passiert. Weil halt eben in der Wolke sich die Ladungsfelder durch einen positiven Blitz so abrupt können verändern, dass an einem anderen Ort halt wie ein neuer Blitz sozusagen wie eine Art Dominoeffekt kann auslösen eigentlich.
Okay.
Ich glaube, es hängt mehr mit der Spannungsfelder der Wolke zusammen, so wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay. Ja, es ist schon eine interessante Vorstellung, wenn du so einen Sendeturm oder so vorstellst und dann blitzt es einfach so dort raus.
Ja. Ich weiß nicht, eben... Ich weiß nicht, wie oft das wirklich vorkommt, aber es ist möglich. Eben, also es gibt auch wirklich Blitze, wo von Boden zu Wolken sich primär bewegen können. Also es passiert ja oft beides, eben, wie ich vorhin gesagt habe, es kann sein, dass ein Teil dann vom Boden rauskommt, der findet sich irgendwo in der Mitte. Aber es gibt eben oft auch Energie, wo so die Leiter eigentlich vom Boden sich primär gegen die Wolken bewegen. Ja. Und das gibt dann eben, das ist noch mega faszinierend, das ist dann wie ein weiteres Phänomen eigentlich, also entdeckt, würde ich mal sagen. Es ist ja doch entdeckt worden. Weil halt so riesige, bei so einem positiven Blitz, wo dann halt eben so grosse, abrupte Ladungswechsel in der Wolke gibt, kann es halt oft sein, dass sich so riesige negative Ladungen oberen Teil der Wolken eigentlich entstehen. Und vom oberen Teil der Wolken zwischen Seite aufwärts Richtung Ionosphäre, also so bis zu etwa 100 km oberhalb von der Erdoberfläche, ist oft ein recht grosses positiv geladenes Ionenfeld. Und zwischen dem und der Wolke kann sich dann halt oft durch die riesige negative Ladung im oberen Teil der Wolke kann sich also ein riesiges elektrisches Feld eigentlich bilden.
Okay.
Und durch das ist noch faszinierend, es gibt recht wenig Forschung, also ja, oder Hinweise eigentlich, oder ja, wie nennt man das halt wirklich, ja, doch Forschung eigentlich, was das anbelangt, können sicher so sogenannte rote Sprites können entstehen dort. Das heisst, wenn dann halt eben zwischen dem riesigen elektrischen Feld, das dann eigentlich zwischen den Wolken und der Ionosphäre entsteht, können sicher so rote Blitze, so ähnlich wie Polarlichter eigentlich, können dann entstehen. Das heisst, wenn du unten, das finde ich eben das Faszinierende, wenn du unter der Gewitterwolke bist, dann siehst du es halt oft nicht, sondern dann siehst du auch den positiven Blitz und dann eben allenfalls die Domino-Effekt getriggerten Blitze, die dann nebendran entstehen. Und dann hast du oben die riesigen Ladungswechsel, wenn dann das von außen, also von einer grösseren Distanz, zum Beispiel auf die Wolke achtest, kann sein, dass du eben dann so rote Sprites siehst. Und die gehen dann eben bis irgendwie hier 100 km in die Höhe. Und das ist oft, also man geht davon aus, dass es so ähnlich wie bei den Nordlichtern. Nordlichter sind ja eigentlich eben so durch das Magnetfeld von der Erde und so riesige Solarstürme, die dann so aufeinandertreffen. Und dann halt verschiedene Atome, vor allem Sauerstoffatome, die dann halt so grün leuchten nachher, weil sie angeregt werden.
Ja.
Geht man davon aus, dass es sich da um Stickstoffatome handelt, wo halt eben tiefer in der Atmosphäre und da gibt es eine höhere Stickstoffkonzentration. Darum ist es so, geht man davon aus, dass du die riesige Ladungsverteilung dann dort halt die Stickstoffatome angeregt werden und dann so rot-bläulich dann auch, je nachdem wie tief man unten ist, wenn wo der Luftdruck höher ist, leuchtet es eher bläulich und dann weiter oben eben eher rötlich. Das gibt es dann so riesige, also wirklich 50 mal 50 Kilometer grosse etwa Felder, wo dann so rot leuchtende Blitze siehst. Das sieht mega faszinierend aus.
Das habe ich noch nie davon gehört.
Also falls ihr das mal, falls ihr euch überhaupt nicht könnt vorstellen, was ich gerade erzähle, sucht mal nach Red Sprites auf Google.
Also Sprites im Sinn von Getränk Sprite, oder?
Wie schreibt man wie das Getränk Sprite, genau.
Ah, okay.
Wow, das ist mega cool. Das Bild vor dir.
Das ist so wie ein Quallen oder so.
Ja, genau. Es kann wirklich mega coole Formen an. Und eben, es ist nicht wirklich viel dazu dokumentiert, weil halt auch noch nicht wirklich so viel von dem gesehen worden ist und erforscht ist. Und 1989, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist die erste nicht mal wirklich beabsichtigte Aufnahme von so einem Sprite gemacht worden. Also hat man das erste Mal gesehen, also gar nicht mal so lange her eigentlich.
Ich sehe da gerade, auf Deutsch heissen die rote Kobolde.
Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe es nur auf Englisch gesehen. Ja gut, man lernt auch.
Das klingt so wie, wenn sie halt eben dort einmal mal gesehen haben und keine Erklärung dafür hatten und dann einfach irgendein Fabelwesen dafür genommen haben.
Ja, genau. Und die sind Teil von so einer Gruppe von so Lichter-Events, wo können die dann eben in der Ionosphäre und eigentlich auch noch weiter oben, so Exosphären eigentlich können stattfinden. Das sind sogenannte Transient Luminous Events oder TLE.
Oh, das ist dann cool.
Und dort gibt es dann eben, es gibt die Red Sprites, es gibt auch so blaue Blue Jets heissen die. Das ist oft, also die weiß ich nicht genau, wie sie entstehen, aber das ist, glaube ich, wenn ich das recht verstanden habe, eben irgendwie so, wenn ein Blitz wie ein Teil vom Blitz oben aus der Wolke raus schaut und dann halt eben oben auch so Stickstoffatom, dann wirst du nicht wieder anregt. Je tiefer man unten ist, desto eher bläulich schimmert es dann und je höher man oben ist, desto eher rötlich schimmert es, weil der Luftdruck tiefer ist.
Ich habe das jetzt sehr schnell gegoogelt. Der Blue Jet, das sieht mega cool aus.
Es ist wirklich, so, es sind mega faszinierende Bilder. Und eben vielleicht, um das ein bisschen vergleichen, Nordlichter oder Polarlichter oder auch Aurora Borealis ist nicht der meiste im Begriff. Shoutout to Island, wo wir gewesen sind. Ist sehr cool gewesen.
Yeah.
eben, das ist ja oft auch durch eben die Magnetfelder und die Solarstürme und das sind dann wahrscheinlich eben so angeregte Sauerstoffatome. Und je tiefer man in der also eben Richtung Ionosphäre und dann Mesosphäre kommt, desto tiefer ist dann die Konzentration von molekularem Sauerstoff und dann gibt es mehr auch Stickstoff, der dann in der Luft vorhanden ist. Und der Stickstoff wird eben eher so rötlich, violett-rötlich angeregt, im Vergleich zum grünlichen Sauerstoff. Und darum kann es auch sein, wenn die Polarlichter so stark eigentlich so tief eindringen, bis eben in die Ionosphäre eigentlich, kann es sein, dass das dann Polarlichter unten dran so, nicht nur grün, sondern eben auch so violett-rötlich anfangen zu schimmern. Also vielleicht hast du schon mal ein Bild gesehen von dem.
Mhm, ja.
Ist eben eher selten, weil oft halt die in einer höheren Höhe eigentlich über dem Erdboden stattfindet. Also so, keine 100 Kilometer aufwärts. Und weiter unten wird es dann eben, wird sich dann die Farbe halt eben ein bisschen verändern, wegen der verschiedenen Konzentration von den molekularen eben Sauerstoff und Stickstoff und so, die dort halt vorkommen.
Ja, ich habe jetzt da gerade nur dass ich dich jetzt unterbrochen habe und nochmal zurückgehen. Ich habe jetzt da so ein Bild vor mir, wo all die, weiß nicht, wie sie heißen, ESA, EMA, ESA, genau, so da sind.
Mhm.
Und da gibt es auch noch so einen roten Ring, scheinbar, und der heisst 11, also 11.
Mhm.
Und da gibt es auch noch so pinke Leuchtkügel und die heissen Pixies, also Feen.
Genau, es gibt sehr viele verschiedene, eben das sind die Transient Luminous Events, es gibt viele verschiedene von denen. Ich habe mich jetzt auf Red Sprites fokussiert. Es gibt auch noch eben die, das sind die Blue Jets und eben die, ich weiß eben nicht, Kobold sind oder wie heissen die, rote Kobold.
Mhm.
Und eben die Elves. Siehst du zufällig noch irgendwo etwas, wo über Ghosts steht?
Nein, es gibt noch Halo und Tendrils, Gnome gibt es noch.
Mhm.
Und sonst sehe ich gerade nichts.
Ich habe etwas über Ghosts gelesen, das ist
Troll gibt es noch. Ich finde, das zeigt, wie wenig mir die Wissenschaft eigentlich, also wie wenig sich die Wissenschaft damit auseinandergesetzt hat, dass das alles solche Namen hat.
Das finde ich eben so faszinierend wegen der Ghosts, muss ich jetzt noch kurz ansprechen. Das ist nämlich etwas, wo ein amerikanischer Stormchaser entdeckt hat, mehr oder weniger. Also wo wirklich, also das ist vielleicht jetzt schon mal länger vorgesehen, aber er hat es wirklich das erste Mal so dokumentiert. Und dann, der hat einen mega coolen YouTube-Kanal. Für die, die es interessiert, suchen mal auf YouTube nach Picos Hank. Da hat er so Stormchaser-Videos über eben Tornados und Gewitterstürme und Hagelstürme in den USA. Kommt von Texas. Und er hat eben auch schon so Videos gemacht über die Red Sprites, wo er die aufgezeichnet hat. Und bei dem anderen Chaser-Kollegen eigentlich hat er die versucht zu dokumentieren und halt eben zu filmen und zu fotografieren. Und dort ist ihnen etwas aufgefallen, dass es so bei diesen Red Sprites auch manchmal so ein bisschen grüne Schimmer nachher angeben kann. Für Sekundenbruchteile. Und das ist eben auch, das sind dann eben die sogenannten Ghosts. Und bei denen geht man dann eben, also sie sind davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich sich eben dann auch um Sauerstoff handelt, der dann eben so erregt wird, wie eben bei den Polarlichter. Und das ist eben auch etwas, was fast nie nicht, also eigentlich praktisch gar nicht, noch nie nicht irgendwo dokumentiert worden ist. Und es ist etwas mega Faszinierendes, finde ich, wenn man das anschaut, eben wenn man die Bilder sieht. Also eben, es ist halt ein bisschen doof, weil wir es im Podcast nicht wirklich zeigen können, aber wir können das mal nachschauen. Ich finde das mega, es sieht wirklich mega cool aus. Aber dass man halt so wenig darüber weiss auch eigentlich und dass es halt, es ist halt auch sehr schwierig, das wirklich aufzuzeichnen. Es gibt glaube ich auch Fotos von der ISS, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil das halt eben zum Teil so hoch oben in der Luft eigentlich stattfindet. Und es ist nicht eher schwierig, also es ist eben eher schwierig, das vom Boden aus halt zu fotografieren. Oder halt aufzuzeichnen irgendwie, ja.
Ja, also die meisten Bilder, die ich jetzt gesehen habe, sind entweder Animationen, einfach Computer generiert oder vom Space aus.
Mhm.
Was heisst aufs Deutsch? Weltraum.
Yeah. Raum. Es ist Space, es Raum. Ist Raum.
Okay.
Ja.
Es ist sicher noch witzig, so Forscher zu sein auf dem Bereich.
Ja. Also witzig, ja. Nein, es ist wirklich, ich finde es mega faszinierend. Ich finde, aber eben, dass man sieht, wie wenig da wirklich eigentlich bekannt ist über das.
Ja.
Ich weiß nicht, darum finde ich es wahrscheinlich auch cool, einfach, also ich weiß nicht, ja, mal ein bisschen in den Himmel zu schauen, wenn es irgendwie gewittert, und ein bisschen, was man da so alles so sieht, was da passiert. Und auch ein bisschen hören und ein bisschen achten. Ja.
Ja.
Ja. Hast du gerade noch irgendeine Frage oder irgendetwas?
Ja, also ich habe ein paar Fragen, ja.
Ja, go ahead.
Ich weiß jetzt nicht, ob du etwas dazu vorbereitet hast.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie kann beantworten, aber ich kann sie mal fragen und dann schauen wir.
Okay. Ja, ist gut. Ich meine, meistens vor einem Gewitter oder so, hast du auch so wie die Ruhe vor dem Sturm.
Mhm.
Das, ich meine, das sagt mir ja nicht einfach so, sondern du weißt amix, wenn es sich so anfühlt. Das sagst du wirklich, ah ja, jetzt ist genau die Stimmung. Denkst du, hat das irgendetwas zu tun mit irgendeinem, der Luftzusammensetzung oder der Druck oder so, Luftdruck, dass es sich wirklich so anfühlt? Oder ist es einfach so, weil wir, jetzt kommen die Wolken oder jetzt kommt der Sturm, jetzt gehen alle rein, alles wird leislich.
Ja. Also,
wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt wirklich eine akkurate Antwort kann geben kann, aber es ist, ja, wie es meteorologisch genau, ob das irgendwie speziell einen Zusammenhang hat und wie man das erklären könnte, das wüsste ich jetzt nicht.
Okay,
aber ich weiß
zum Beispiel,
genau, das können wir in einem zukünftigen
Follow-up.
Es ist halt, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es halt einfach, weil du ich habe das Gefühl, es kann sein, dass es halt also wirklich einen psychologischen Effekt hat, wenn du halt eben dich darauf fokussierst, oh, schau mal, da ist eine riesige Wolke und es wird einfach alles immer dunkler und schwärzer. Und dann nimmst du halt wahrscheinlich wie auch mehr wahr, ja, schau, jetzt hörst du den Wind mehr und jetzt hörst du den Regen. Ich weiß nicht, aber wie es wirklich...
Ich meine, es könnte auch so evolutionstechnisch irgendwie sein, dass unser Körper sich automatisch vorbereitet auf das Gewitter, dass wir jetzt aufpassen oder eine Höhle suchen oder so. Dass wir dann automatisch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit unserer Umgebung zuweisen.
Mhm. Also was halt sein kann, ist, es wird ja oft eben, wenn so Wärmegewitter voran, dann steigt ja die warme Luft an und vor allem warme, feuchte Luft, dann kann es halt sein, dass sich wie unten der Luftdruck ein bisschen senkt und dass es dann wie so ein bisschen, wie eine Art Vakuum bildet. Ich weiß nicht, ob da vielleicht das Sachen ein wenig, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit ausgeholt ist, aber...
ja, kann schon sein.
Ja, eben das müsste man wahrscheinlich ein bisschen genauer noch recherchieren. Da kann ich jetzt nicht genau leider eine Antwort geben.
ja. Aber ich finde die Stimmung finde ich mega cool. Mhm. Ich weiß nicht. Es hat so einen ganz eigenen Charme.
Es hat etwas Faszinierendes, ja. Halt eben so etwas, was du sonst nie irgendwie, ja, hast.
Mhm.
Sonst noch irgendeine Frage?
Ja, Frage. Also sozusagen. Ich habe mich einfach gefragt, ich meine, so ein Blitz, wenn er einschlägt, es ist ja unglaublich viel Energie frei.
Mhm.
Gibt es echt irgendeine Möglichkeit, dass wir die Energie können aufnehmen und unser... Also Speicher ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber...
Ja,
es ist... Dass wir den Blitz so etwas mehr verwerten können.
Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß auch nicht, Blitz können halt sehr unterschiedlich stark sein. Ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ich bin kein Physiker oder Elektrotechniker oder was weiß ich was. Aber ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, irgendwie etwas zu machen, wo verschiedene starke, also weißt du, irgendwie, ja, Blitz halt einfach ohne irgendwie, dass es Schaden davor trägt, kann aufnehmen. Weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, schau, der jetzt kommt, der wird so und so viel Kiloampere freisetzen.
Mhm.
Und dann, ja, also ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, also eben, ich bin nicht, ausbildet irgendwie Elektrotechnik oder was weiß ich was. Aber ich habe das Gefühl, also es gibt ja zum Beispiel Blitzableiter, die halt einfach dafür sorgen, dass der Blitz keinen Schaden anrichtet. Aber ob das irgendwie möglich ist, dass es so wirklich aufzunehmen, ich habe das Gefühl, irgendwie wird es wahrscheinlich schon vielleicht in der Zukunft irgendwann mal, also ich glaube nicht, dass es so ein Mechanismus existiert heute
okay.
in der Gegenwart, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal so etwas in dieser Art geben wird. Aber wenn, ich könnte dir nicht sagen, wie es genau am besten zu lösen wäre, eben, Gewitter und Blitz sind halt sehr unberechenbar, also immer noch sehr unberechenbar. Und ob man das dann wirklich so steuern sozusagen kann, jetzt in Anführungszeichen, dass man es wirklich dann, dass man, also man kann es wahrscheinlich schon irgendwie dazu bringen, dass man es aus einer Gunst daran nutzen, aber inwiefern das möglich ist, das wüsste ich jetzt nicht.
Okay, ja, wenn gründen wir unser Blitzspeicher-Startup?
Genau, machen wir
den Generic Blitzspeicher.
Das dürfen wir jetzt nicht auf dem Podcast unsere Geschäftsidee verraten.
Oh nein.
Generic Blitzspeicher
GmbH.
Okay, ich gebe auch nicht eher einen deutschen Begriff.
Das klingt mir noch ein bisschen. Ah ja, doch. Was ist das englische Bonbon?
Machen wir einfach eine Aktiengesellschaft.
Okay, fair.
Oder nennen Generic wir's... Blitzspeicher LTD.
Okay, oder Generic Blitzspeicher Ventures.
Okay, das klingt heftig. Gut. Wir machen einfach okay. Lightning Safe. Ja, egal, wir werden schon einen Namen finden, genug für...
ja.
ja.
Ja, also wir finden sicher den Namen, bevor wir Technologie
entwickeln. Bevor wir Technologie entwickeln, wahrscheinlich schon, ja. Ja.
Ja, okay. Dann etwas anderes. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren bin ich so im Bett gelegen und so schlafen. Und ich tue immer, also ich tue eigentlich nie mit zunigen Storen schlafen. Und dann hat es, der Himmel ist die ganze Zeit mega hell geworden. Mega oft. Aber es hat nie gedonnert. Oder nie, dass ich es gehört habe.
Ja.
Und nachher habe ich so raus, also bin ich dann aufgestanden am Abend und bin geschaut und dann über den Pilatus hat es wirklich jede Sekunde fast blitzt. Aber man hat da, wo ich wohne, haben wir nichts gehört. Ich weiss nicht, ist das vielleicht eine spezielle Art von Gewitter, wo vielleicht nur schwache Blitze oder so sind? Ich weiss ja, nicht.
Ich weiß nicht, hast du schon mal den Begriff Wetterleuchten gehört?
Nein.
Das sind also eigentlich grundsätzlich, so wie ich es verstehe, ist es eigentlich einfach eben genau das, was du jetzt beschrieben hast. Du siehst, wie es konstant eigentlich blitzt, weil eben Blitz können ja der Wolke, die können ja wirklich so viel Licht eigentlich abgeben. Und sagen wir mal, irgendwie bei 25 Kilometer oder so, glaube ich, ist eigentlich fast nichts mehr zu hören von einem Donner.
Okay.
Und durch das, wenn halt Gewitter weit entfernt sind, aber die Wolke halt immer noch, eben, erstreckt sich immer noch recht weit und geben immer noch recht viel Licht so eigentlich ab. Dann siehst du einfach, dass es blitzt und hörst aber eigentlich halt nichts mehr oder fast halt gar nichts mehr davon, ja. Und, also eben vielleicht ein schwaches Scrollen oder so, wo halt eben eine recht grosse Zeitverzögerung gibt. Du kannst schon mal überlegen, du kannst es so, vielleicht auch wenn du mal, das nächste Mal, wenn du das Gewitter siehst, ich mache es manchmal, ich zähle nämlich auf 3, also etwa nach 3 Sekunden, kannst du davon ausgehen, dass wenn es blitzt und nach 3 Sekunden donnert, dann ist etwa der Blitz etwa einen Kilometer entfernt. So grundsätzlich, hang gleich mal Pi. Weil du hast etwa eine Schallgeschwindigkeit 330 Meter pro Sekunde. Das rechnest du mal 3, dann kommst du auf knapp 1000 Meter. Und dann eben so, dann kannst du so ein bisschen abschätzen. Und ich meine, eben wenn du dann so 25 Kilometer aufwärts entfernt bist, dann kannst du mal rechnen, wie lange es geht, bis du dann überhaupt etwas von einem Blitz hören würdest. Aber du siehst es halt immer noch recht gut. Und eben dem sagt man Wetterleuchten. Also zumindest okay. Ist es so, ja. Ja.
Ich habe das mega eindrücklich gefunden. Also ich bin so verwirrt gewesen. So, hä, es blitzt, wieso höre ich nichts? Hä?
Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie von da von Kriens richtig wie war es heute, Seestanz oder so, schaust, und dann siehst du, oder keine Bürgerstock, Rigi.
Ja.
Das ist ja schon recht weit weg, so luftlinienmäßig, aber du siehst halt immer noch, oder eben hinter einem Pilatus zum Beispiel, da kann es immer noch sein, dass du es siehst, aber du hörst es einfach fast eigentlich nicht mehr.
Das kann das sein, das einfach wegen dem Wind, oder?
Das kann natürlich auch noch, ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielen kann, ja. Aber, ja. Nein, aber eben, und das ist noch lustig, wenn du dann mal ein bisschen anfängst zu zählen und dann merkst, wie, vor allem wenn dann mal irgendwo plötzlich aus dem Blauen eigentlich fast ein Blitz irgendwo kann einschlagen. Und dann merkst du plötzlich, oh, look, das ist jetzt viel schneller gegangen, bis der Knall gekommen ist. Oder du merkst schon, wenn es jetzt ein Blitz in der Wolke ist, Wolke zu Wolke, oder eben so Intra-Wolkenblitz, dauert er dann auch schon länger, bis sie von der Schallwelle bei dir ankommen sind, anstatt ein Blitz, der eben von einer Wolke zum Boden einschlägt.
Ja, also was ich vielleicht vor heute irgendwie so unterbewusstes Gefühl hatte, ist, dass so Blitze, die von einfach im Himmel sind, also einfach jetzt Wolke zu Wolke, oder? Dass die eigentlich keinen Donner haben. Ich habe wie so ein unterbewusstes Gefühl, dass das Geräusch kommt vom Blitz, wenn er einschlägt.
Ja, ja.
Aber das ist überhaupt nicht so.
Also Blitz machen grundsätzlich eigentlich immer Krach, weil eben, die sind so heiß, die Luft dehnt sich so schnell und so explosionsartig eben eigentlich aus, um den Blitz herum. Und kühlt dann halt eben auch entsprechend schnell wieder ab. Das gibt es eben eigentlich immer einen Knall. Ich meine, eben darum musst du dich mal so ein bisschen achten, wenn du eben so ein bisschen in den Himmel schaust und siehst nicht immer einen Blitz irgendwo einschlagen, aber du hörst immer, dass es rumpelt.
Ja.
Und ja, manchmal siehst du eben so, dass Blitze so ein bisschen aus der Wolke raus schauen, eben so ein paar Ableger von diesen Blitzen sozusagen, eben, oder eben so Leiter, die dann versuchen, irgendwas zu finden und dann treffen sie den Wolken irgendwo oder eben auf den Boden. Plötzlich siehst du dann irgendwo und dann, das nimmst du dann halt oft lauter und schneller wahr, weil es eben oft halt näher ist. Luft, also ja, doch luftinnenmäßig eigentlich. Ja. Aber nein, eben, das stimmt schon. Eben weil halt Wolken auch schon, weil Wolken eben so hoch in der Luft sind, ist es wahrscheinlich, dass sie halt weniger laut und weniger intensiv wahrnimmst. Ja.
Ja, also das wäre es von meinen Fragen gewesen. Ja, wärst du fertig?
Ich bin mit meinen Ausführungen eigentlich so weit.
Okay, gut.
Am Ende.
Also was haben wir gelernt da heute? Wir haben gelernt, dass es verschiedene Arten von Blitzen gibt. Genau. Wie Blitze entstehen. Wie die Wolken heissen, die eigentlich Gewitterwolken sind. Was sie mit dem Mikro zu tun haben.
Wie Hagel entsteht. Wie gefährlich genau. Gewitter und Hagel kann sein. Und wir haben über ein lustiges, cooles, farbenfrohes Phänomen gelernt. Also, ja.
Regenbogen.
Genau, Regenbogen. Wo oberhalb von der Gewitterwolke kann stattfinden.
Stimmt. Das muss ich mir nachher noch ein bisschen mehr anschauen.
Ja, also für unsere Zuhörer, weil wir euch leider keine Bilder können zeigen können, könnt das mal googlen. Red Sprites oder eben rote Kobolde oder wie auch immer. Oder einfach sonst Transient Luminous Events. Dann sind dann noch die anderen, so Blue Jets und alles das. Oder eben, es ist auch, könnt ihr euch vorstellen, Nordlichter sind die meisten, für euch nicht schon mal das Bild gesehen.
Als ich vorhin die Bilder angeschaut habe, habe ich wirklich so ein bisschen, so Weltuntergang fast schon.
Es ist wirklich, also es ist eine eigenartige Stimmung. Und ich finde es eben vor allem nur schon, also nicht beängstigend, aber ja, vielleicht schon auf eine Art. Sehr respekteinflößend. Eben, wenn du dir vorstellst, wie groß, eben, die können ja wirklich Flächen von 50 mal 50 Kilometer in Größe annehmen, wenn nicht sogar noch grösser.
Wie viele Fußballfelder sind das?
Keine Ahnung, wie gross das Fußballfeld ist. Okay. Also in Meter, ich könnte es dir nicht sagen.
Aber es sind sicher mehr
als 3. Also ich meine, du kannst dir das vorstellen, du kannst irgendwie, glaube du kannst easy den Bundesstaat New York dort rein tun.
Okay.
Glaube ich. Ja, ja, nein, bin ich nicht sicher, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein persönliches Beispiel. Egal, es ist gross. Und es ist eben, es ist sehr, ich habe das Gefühl, es ist respektivlösend und eben gleichzeitig aber auch mega schön zum Anschauen. Ich meine, ich habe es noch nie in echt gesehen, nur in Bildern, aber trotzdem, ja. Aber auch gut, das ist schön zum Anschauen. Trotzdem sind sie gefördert, das habe ich nicht vergessen. Also die Moral von unserem Podcast, schauen das so ein Naturphänomen mit Respekt an, aber geniessen es auch. Würde ich mal sagen, oder? Tönt das noch etwas? Das ist ein guter Abschluss.
Das tönt hervorragend, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe noch ausgerechnet, wie viele Fußballfelder
50
Quadratkilometer sind.
Genau.
Und zwar sind es 7002 Fußballfelder.
Also so, okay, ja, das ist... Ja. Das ist viel. Yes. Ja.
Genau, und ich hatte vorhin noch abgeschnitten. Das Rätsel von letzter Woche.
Genau, das müssen wir jetzt noch mal auflösen. Für die, die euch noch erinnert, für die letzte Folge letzte Episode gelost haben, es ist um das sogenannte Hilbert's Hotel gegangen. ein Hotel mit unendlich vielen Hotelzimmern. Und wir haben die Frage, respektive die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie tut man unendlich viele Hotelgäste in einem schon bereits vollen Hotel mit unendlich vielen Hotelzimmern unterbringen. Das können wir jetzt auflösen. Für die, die es haben können lösen, gratulieren. Für die, die es nicht gelöst haben, ja, dann wäre ihr jetzt die Lösung da, das zu finden. Und zwar, also eben, könnt ihr vorstellen, es kommt ein Bus mit unendlich vielen Hotelgästen an und dann kommen sie zum Portier und dann sagt sie, nein, wir haben leider keinen Platz mehr. Und dann denkt er, warte, wir haben noch ein Ass aus dem Ärmel. Er macht so eine Durchsage, sind so einen Intercom. Das haben wir ja vorher schon gehabt. Es ist vielleicht ganz kurz, um darauf zurückzukommen. Man kann einen Gast unterbringen, indem man zum Beispiel einfach sagt, hey, du auf dem Raum 1, gehst in den Raum 2, du auf dem Raum 2, gehst in den Raum 3 und so weiter und so weiter. Das heisst, jeder geht einfach einen Raum weiter. Dann hast du einen Raum frei. Und wenn du unendlich viele neue Gäste unterbringen willst, sagst du einfach so, Achtung, Achtung, jetzt gehen mal alle aus eurem Zimmer raus, nehmt eure Zimmernummer, multipliziert sie mit 2 und das ist dann eure neue Zimmernummer, wo ihr reingeht. Also sagen wir mal Zimmernummer 1 mal 2 geht ins Zimmer 2, Zimmernummer 2 mal 2 geht ins Zimmer 4, Zimmernummer 3 mal 2 geht ins Zimmernummer 6 und so weiter und so weiter. Es gibt ja ein kleines Muster, das dann entsteht, und zwar sind dann nachher nur noch alle gerade Zimmer besetzt.
Oh ja, stimmt.
Und ich meine, es sind unendlich viele Zimmer. Da gibt es ja unendlich viele gerade und unendlich viele ungerade Zimmernummern. Das heisst, du kannst dann nachher einfach die unendlich vielen Gäste, die mit dem Reisebus angekommen sind, kannst du einfach in die ungeraden Zimmer verteilen. Praktisch, gell? Und es ist unendlich, das Hotel hat immer noch unendlich viele Zimmer, es ist immer noch voll. Und es hat einfach unendlich mehr Gäste. Okay, das klingt ein bisschen komisch, aber ich meine eben, so würde man theoretisch... Mhm. Ich finde es lustig, weil es zeigt so ein bisschen eben das Prinzip von der Unendlichkeit, wie es überhaupt nicht wie eine normale Zahl funktioniert. Mhm. Ich meine, für die, die noch mehr knobeln wollen, stelle ich euch noch eine weitere Frage. Was passiert, wenn ich mir vorstelle, es kommen unendlich viele Reisebus mit unendlich vielen Gästen ins Zimmer und so, das ist bereits voll.
Also so, dass unendlich viel pro Bus kommen, oder?
Mhm. Also es kommen unendlich Bus mit unendlich, ja, unendlich viel Bus und jeder Bus hat unendlich viele Passagiere drin. Also Hotelbesucher. Mhm. Das ist für die, die ein bisschen mehr knobeln. Dann braucht es aber ein bisschen mehr, ja, haben wir eigentlich noch, haben wir noch ein neues Riddle eigentlich für
nächste Woche? Nein, aber bald kommt vielleicht eine ganze Folge mit Riddles.
Vorschau.
Ja.
Okay.
Ja. Genau. Und wenn ihr euch interessiert für Sachen wie Evolution, Plastikmüll oder auch das Alteren, dann kommt wieder, wenn es neue Episoden gibt, weil vielleicht ist eines von diesen Themen dann...
Hä? Nicht. Aber es wird noch viele spannende Themen geben, können wir euch garantieren.
Genau. Also kommen wir nächstes Mal zu der 11. Folge wieder. Wir freuen uns natürlich.
Und sonst könnt ihr euch immer noch, könnt ihr uns immer noch Fragen auf Twitter oder auf Instagram stellen.
Mhm.
Oder uns bewerten auf Apple Podcasts zum Beispiel.
Oder das. Oder ihr könnt uns Fanpost schicken, zum Beispiel Champagner oder Goldbarren oder Digger, weiß nicht. Was auch immer. Wir müssen uns halt einfach nach der Adresse fragen. Wir freuen uns wirklich auf eure Ticker.
Oder ihr geht auf buymeacoffee.com/thegenericpod und könnt uns einen Kaffee kaufen.
Ja, bitte. Ich habe schon lange keinen Kaffee mitgehabt.
Ja. Also für alle, die es bis hier geschafft haben, danke vielmals, wenn ihr etwas gelernt.
Und Glückwunsch.
Für die, die es Rätsel gelöst haben, jawohl. Oder für alle, die es bis hier geschafft haben.
Nein, für alle.
Einfach für alle.
Für alle.
Glückwunsch für alle.
Ja.
Also, danke vielmals.
Merci, tschüss.
Tschüss.